ARD.
So, das waren jetzt harte Momente in diesem Podcast und ich verspreche euch, diese Folge hat was fürs Herz. Theresa Enke ist 15 Jahre nach dem Tod von Robert glücklich, hat eine neue Familie und wird gleich sehr offen hier über ihr neues Glück sprechen. Außerdem hört ihr endlich die legendären, aber nie öffentlich erzählten Bundeswehrgeschichten von Robert Enke und seinem besten Freund Marco Villa. Und es geht darum, wie weit sind wir inzwischen als Gesellschaft im Umgang mit Depressionen? Ihn hier kennt ihr, oder?
Ich war bei dieser Trauerfeier von Enke.
Das ist Uli Hoeneß in einer ZDF-Doku.
Und da hat jeder gesagt, ja, jetzt müssen wir das ändern und alles. Aber haben sich die Medien geändert? Der Druck kommt fast ausschließlich von den Medien. Und die haben gar nichts gelernt. Gar nichts.
Und die Antwort bekommt er in dieser Folge.
Aber Uli Hoeneß neigt ja eh dazu, den Medien häufig die Schuld zu geben. Aber natürlich haben die Medien sich verändert und Medien haben auch eine Verantwortung. Aber die Schuld auf die Medien zu schieben, also, hallo?
Robert Enke. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Ich bin Moritz Kasserlet und unsere gemeinsame Reise durch das Leben von Robert Enke ist noch nicht ganz vorbei. Ein ganz wichtiger Punkt fehlt noch. Die Frage, was? Also, dass sich in unserer Gesellschaft etwas verändert hat, ich glaube, darüber sind wir uns einig, oder? Aber was hat sich verändert?
Ich finde, wir sind ein ganz großes Stück nach vorne gekommen.
Also, sagt Theresa Enke.
Ich kriege das einfach mit, wie offen über das Thema Depression gesprochen wird. Ob im Freundeskreis, ob mir jemand erzählt, da wurde das und das darüber berichtet. Es ist viel mehr Aufklärungsarbeit im Moment vorhanden. Die Zeitungen berichten darüber. Also es ist in aller Munde. Und ich glaube, die meisten oder viele haben endlich begriffen, dass es sich eben um eine Krankheit handelt, weil einfach so viel geschrieben wird. Und ist es so wichtig eben, dass die Menschen frühzeitig erkennen, dass irgendwas nicht bei ihnen stimmt und eben aber auch die Angehörigen, die dann sagen, stimmt was nicht. Oder Freunde und Kollegen, die merken, da ist jemand, der ist, dem geht's nicht so gut, der erfreut sich nicht mehr an den Dingen, die er sonst gemacht hat, der ist nicht mehr dabei, obwohl er davor ein sozialer Mensch war. Also es ist auch an uns, eben die Augen offen zu halten und dann nicht lapidar zu sagen, komm, wir trinken ein Bierchen zusammen, dann geht's dir wieder besser oder jetzt reiß dich mal zusammen. Das ist übrigens der schlimmste Spruch, den man sagen kann. Sondern, dass es ein Miteinander ist und ein Füreinander und dass man eben auf die Menschen zugeht, sie nicht bedrängt, aber ihnen Hilfe anbietet.
In den meisten Fällen ist eine Depression heilbar. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Betroffene sehr lange auf einen Therapieplatz warten müssen. Länger noch als vor 5 Jahren. Darüber haben wir ausführlich in der 4. Folge gesprochen. Theresa Enke sagt, wir sind als Gesellschaft schon weit gekommen im Umgang mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Das glaube ich auch. Aber manche haben es echt noch nicht kapiert. Nach seinem Burnout ist der heutige Bayern-Manager Max Eberl von Fans in mehreren Stadien verunglimpft worden. DFB-Präsident Bernd Neuendorf war Ende August auf einer Gala der Robert-Enke-Stiftung in Hannover.
Es bleibt einiges zu tun. Auch das hat Theresa Enke schon gesagt. Wir müssen die Sportlerinnen und Sportler noch besser, insbesondere vor externen negativen Einflüssen, auf ihre psychische Gesundheit schützen. Und insbesondere möchte ich hier die zunehmende Verrohung in den sogenannten sozialen Medien nennen. Immer mehr Menschen werden hier gnadenlos bedroht und zutiefst beleidigt. Und die Anzahl derjenigen, die angesichts von Mobbing im Netz unter Depressionen und Suizidgedanken leiden, ist nach Angaben von Experten hoch. Gegen dieses Phänomen muss die Gesellschaft insgesamt aufstehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Unternehmen, Verbände, Vereine. Das kann so nicht weitergehen. Wir sind ja alle gefordert.
Und wir Medien? Also es ist falsch zu pauschalisieren, aber ich habe mich gefragt, inwiefern die Medienlandschaft dazugelernt hat. Vor 15 Jahren waren sich eigentlich alle einig, dass wir respektvoller miteinander umgehen müssen. Ein guter Vorsatz, aber der hält nicht lange, sagt Andreas Bergmann, Robert Enkes letzter Trainer bei Hannover 96.
Ich habe es ein paar Wochen später erlebt, ein eigener Spieler von mir, der das alles erlebt hat, Kocker Rausch, musste ein paar Wochen später erleben, dass er ein Versager ist. Ich rede von 2009. Kurz nach dem Tod von Robert Enke und alles war geregelt und so, und dann ist es irgendwann musste ich in einer Zeitung lesen, Kockerausch, der Versager, also in dem Bereich. Also war nicht allzu lange her. Und so. Also was natürlich ist, wir müssen uns eins im Klaren werden, und das will ich auch gar nicht weg. Ich bin auch ein freue mich und will mich messen und das gehört dazu. Und wenn man sich auch in diesem Geschäft tunnelt, weiß man auch, wo man sich hinbegibt, um mal jetzt auch die Seite zu sehen. Aber es muss eine Grenze geben, wo Erfolg und Misserfolg und dazwischen ist gar nichts mehr gibt. Das kann es nicht sein. Es kann nicht nur alles super sein und dann ist man gleich wieder der Versager. Und auch im Jargon vielleicht, denn der Trottel von und wie, es macht was mit Menschen. Ich weiß, die verdienen alle viel Geld und fahren Autos und keine Ahnung und man guckt hoch, man ist vielleicht auch noch neidisch oder man verehrt sie. Das ist nicht, es sind immer noch Menschen.
In Berlin treffe ich Erich Laser. Er war früher Sportchef beim Hessischen Rundfunk und ist dann zu Sat.1 gewechselt. Viele Jahre lang, auch als Robert Enke starb, war er Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten. Und er ist sehr kritisch mit seiner Branche.
Naja, man muss ja immer bei den Medien auch differenzieren. Beim Boulevard, da ist, glaube ich, nichts passiert. Da geht es weiter um die Schlagzeile und irgendeine Geschichte, mag sie noch so abstrus sein, Hauptsache die Zeitung verkauft sich. Da sind die moralischen Grenzen auch andere. Also vor dem Individuum, um das es geht, der Sportler oder die Sportlerin, das sind ja unsere Objekte, über die wir berichten. Da könnte man mal auf die Leitlinien des Sportjournalismus verweisen, wo man auch die Folgen der Berichterstattung bitteschön zu bedenken hat. Und wenn da jemand einfach mal so niedergemacht wird, dann ist es respektlos. Und da, glaube ich, haben wir alle ganz großen Nachholbedarf.
Das Umfeld, in dem Medien wie Zeitungen, Radio, Fernsehen und Online-Portale berichten, hat sich auch verändert in den vergangenen Jahren, sagt Erich Laser. Die sozialen Medien spielten eine viel größere Rolle als vor 15 Jahren. Viele Verlagshäuser hätten heute Probleme, ihre Produkte erfolgreich zu verkaufen. Mein Kollege André Keil vom NDR in Schwerin ist Erich Lasers Nachfolger als Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten und sieht einerseits schon deutliche Fortschritte, einen sensibleren Umgang mit Menschen.
Ich kann das natürlich pauschal nicht immer für alle sagen, aber ja, ich nehme eine Veränderung in dieser Frage wahr, auch in den Sportredaktionen. Und da hat auch der Fall Robert Enke zu beigetragen, da bin ich ganz fest von überzeugt.
Was nicht heißt, dass in der Berichterstattung alles so läuft, wie es laufen sollte. Gerade in Boulevardmedien sind Überschriften oft zugespitzt. Das hat Erich Laser ja gerade schon gesagt. Und André Keil sagt:
Ich glaube, zur Pressefreiheit gehört auch das dazu. Wichtig ist natürlich, dazu haben wir Regeln, dazu haben wir einen Kodex beim Presserat und an den sollten wir uns gefälligst auch halten, und zwar in allen Bereichen.
Der Deutsche Presserat ist die freiwillige Selbstkontrolle der Print- und Online-Medien in Deutschland. Und im Pressekodex steht gleich im ersten Satz unter Ziffer 1, dazu gehört auch die Wahrung der Menschenwürde. Eines ist André Keil aber ganz wichtig, dass nun die Medien schuld seien am Druck auf Fußballer, wie von Uli Hoeneß behauptet, nee.
Also, hallo?
So, das ist die eine Seite, dass es immer noch Überschriften, Schlagzeilen gibt, die echt nicht sein müssen. Und da bin ich bestimmt auch nicht frei von Fehlern. Auch ich habe mit Sicherheit schon Sachen gesagt als Sportreporter, als Moderator oder Spieler bewertet, wie ich es jetzt so nicht mehr machen würde. Das ist die eine Seite, dass wir eigentlich respektvoller miteinander umgehen wollten. Aber um Überschriften und Schlagzeilen geht es der Robert-Enke-Stiftung zum Beispiel gar nicht.
Das hat mit dem Thema Depression nichts zu tun. Also da möchte ich mich dann auch immer, mich und die Stiftung auch davon distanzieren. Das Fußballgeschäft, so hart es ist, hat aber nichts mit der Krankheit Depression zu tun. Wir als Stiftung und wollen nicht den Fußball ändern. Es wäre natürlich schön, wenn die Journalisten nicht persönlich werden würden und nicht so auf die Spieler draufhauen würden. Aber das gehört dazu, leider. Aber das ist auch für die Fans und für alle ist das irgendwie dieses Fußballgeschäft. Und die Spieler und auch Robby wusste, worauf er sich einlässt. Und das hat ihn auch nicht krank gemacht. Das erschwert, aber er wusste, worauf er sich einlässt. Wichtig ist es für mich eben, und da hat sich viel geändert, dass es Hilfsmöglichkeiten gibt, dass es Netzwerke gibt und dass es nicht mehr so stigmatisiert ist. Aber den Fußball, der muss in gewisser Art und Weise ist er einfach ein harter Sport, ein Leistungssport und das wird er immer bleiben. Aber ich finde, im Hintergrund muss es möglich sein, sich eben behandeln zu lassen und nicht abgewertet zu werden, wenn man sich zu seiner Krankheit bekennt.
Und ich musste da nochmal nachfragen, um es genauer zu verstehen. Und ich habe auch mit Jan Basler gesprochen. Das ist der Geschäftsführer der Robert-Enke-Stiftung. Also ihm geht es nicht darum, wie Sportlerinnen und Sportlern von Medien bewertet werden. Es geht darum, dass Menschen, die krank sind, von der Öffentlichkeit respektvoll behandelt werden.
Ja, man kann es ja letztendlich eigentlich ganz gut vergleichen. Wie muss sich Robert Enke gefühlt haben, als er lange vor 2009 wusste, dass er psychisch krank ist und gesehen hat, wie in einem vergleichbaren Fall berichtet wurde. Und das war der Fall Sebastian Deißler ja vor allem, der ja nun auch in den Zeitungen als Psycho tituliert wurde, der eben nie wieder richtig auf den Fußballplatz zurückgekehrt ist, nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt hat. Das war für Robert der Weg, den er fühlte, wenn er offen darüber spricht. Und deswegen hat er sich dagegen entschlossen. Und heutzutage könnte Robert, wenn er heute noch leben würde und in der Situation von damals wäre, könnte er auf viele, viele Beispiele der zurückliegenden Jahre zurückblicken, wo Kollegen von ihm, ob im Trainerbereich, ob im aktiven Bereich, offen über genau das gleiche Problem gesprochen haben, wie das, was er hat. Und er wüsste, es gäbe einen ordentlichen Umgang damit und er könnte zurückkehren. Und dann hätte Robert vielleicht einen anderen Weg gewählt, als den, den er am 10.11.2009 gewählt hat.
Also haben die Medien doch gelernt auch.
Ja, die Medien haben natürlich gelernt. Also sie haben gelernt und insbesondere im Umgang mit den Menschen, die offen über ihre Probleme gesprochen haben. Das fing ja mit Miller, das fing mit Rangnick an. Wir haben viele auch weitere internationale Beispiele. Das war natürlich eine Berichterstattung. Sie war aber maßvoll. Sie war respektvoll. Sie war 1-2 Tage. Die Person konnte zurückkehren, ohne dass dann wieder eine Woche darüber geredet wurde. Und sie sind Bestandteil des Profifußballs auf ihre Art und Weise geblieben. Und das wäre für Robert ein Ansporn gewesen. Das wäre für Robert eine Möglichkeit gewesen, auf die er sich hätte beziehen können, um offen darüber zu reden. Aber 2009 war das Vorbild Sebastian Deißler. Und die Berichterstattung und der Umgang mit dieser, mit Sebastian Deißler, glaube ich, hat nicht die Möglichkeit einer Ermutigung zum offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen im Leistungssport gegeben.
Theresa Enke geht es gut heute. Sie ist wieder verheiratet, hat noch ein Kind bekommen. Und jetzt spricht sie hier in diesem Podcast sehr offen über ihr neues Leben. Dass ihr neuer Mann, wie sie sagt, Robby sein lässt.
Es ist nicht einfach, diesen großen Schatten da zu haben. Das, glaube ich, ist für keinen Mann an meiner Seite einfach. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass das so funktioniert und dass er eben sein darf und dass Robby immer noch präsent sein darf und dass man über ihn spricht und dass ich so über ihn sprechen darf und das ist nicht selbstverständlich und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass da so viel Toleranz besteht und so viel Respekt auch, dass dieses Thema und dass Robby weiterhin bestehen darf.
Natürlich wird Robert immer ein Teil von Theresa Enke sein, aber 15 Jahre nach seinem Tod ist er nicht mehr allgegenwärtig.
Das sind Momente, die man, also es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich denke jeden Tag an ihn oder auch an Lara. Ja, das sind, aber diese Momente, wenn ich an Orten bin, wenn man Fußball sieht oder wenn man an Menschen denkt, also es ist immer wieder da und das sind mittlerweile Gott sei Dank nur die schönen Momente, die lustigen Momente und wo ich schmunzeln muss und mir vorstelle, wie hätte er jetzt reagiert oder was hätte er jetzt gesagt? Das ist da, aber es ist jetzt nicht mehr, das wäre nicht okay, das zu sagen, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jeden Tag an ihn denke, sondern es sind dann Momente, die ich dann sehr genieße, an beide, die ich dann eben mir vorstelle, dass sie oben im Himmel sitzen und darunter gucken und zusammen sind und das sind dann schöne Momente.
Ist der Todestag noch besonders für Sie?
Nee. Den versuche ich zu zu ignorieren. Und ich bin jetzt dieses Jahr erschrocken, weil Laras Todestag, also ihren Geburtstag natürlich, aber den Todestag habe ich dieses Jahr auch, habe ich nicht dran gedacht. Also im ersten Moment bin ich erschrocken, weil ich, der Todestag fällt auch auf den Geburtstag meiner Freundin aus Barcelona, aber Geburtstage vergesse ich ja grundsätzlich. Also von daher ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen, und dass ich nicht, dass ich den Geburtstag vergessen habe, sondern dass ich den Todestag vergessen habe. Als ich dann dran gedacht habe, bin ich erschrocken im ersten Moment, und dann musste ich mich zurück und habe gesagt, nein, das ist ein gutes Zeichen, ja, sondern den Geburtstag, wie immer, wurde eine Kerze aufgestellt, an Lara gedacht. Lara ist auch natürlich auch mit dem Bild bei mir, und das ist trotzdem, die Zeit vergeht und die Zeit heilt die Wunden nicht. Nein, also so tiefe Wunden können nie heilen. Aber es ist dann nicht mehr schmerzhaft, dran zu denken. Aber es wäre schmerzhaft, nochmal diesen Todestag durchzuspielen oder so. Und da bin ich sehr froh, dass ich das nicht mehr habe.
Und das ist ja auch zu wünschen. Ich finde es wirklich bewundernswert, wie sich Theresa Enke mit ihrer Stiftung dafür einsetzt, dass wir alle mehr über die Krankheit Depression wissen und mehr darüber sprechen. Und das, ist mein Eindruck, fällt ihr jetzt auch noch leichter als vor 5 Jahren, als wir diesen Podcast zum ersten Mal gemacht haben. Und mir ging das genauso. Unser Gespräch hat sich für mich leichter angefühlt. Es war insgesamt wieder eine spannende und intensive Zeit, und ich bin froh, dass ich mich nochmal darauf eingelassen habe. Und ich freue mich, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin um einiges schlauer als vorher und auch dankbar dafür, dass es mir gut geht und den Menschen, die mir am wichtigsten sind, auch. Aber ich weiß jetzt auch, dass sich die Zeiten trotzdem ändern können. Theresa Enke macht das, was ihr Mann Robert nach seiner Karriere vielleicht auch gemacht hätte. Und das macht sie gut und mit ganz viel Leidenschaft. Sie ist, wie wir gehört haben, glücklich. Und sie hat auch zu Roberts bestem Freund noch guten Kontakt. Als ich neulich mit Marco Villa zusammen war, zeigte er mir sein Handy und sagte, hier, Terry schreibt mir gerade.
Beide, Marco und Christina, werden immer enge Vertraute bleiben. Und Marco war ja auch ganz eng an der Beerdigung, ja, bei mir und hat mich da unterstützt. Und wir haben unseren Kummer geteilt. Also ja, ein Herzensmensch.
Ein Freund fürs Leben. Nur eines nervt.
Ihre Bundeswehrgeschichten, die hat man sich irgendwie gefühlt 1000 Mal anhören müssen. Die waren auch wirklich sehr, sehr lustig. Aber ich muss gestehen, jetzt auch beim letzten Treffen war Ronny Reng auch mit dabei. Und dann fingen Marco Villa und ich an, über die Bundeswehrgeschichten zu erzählen. Und dann hatte Ronny gesagt, ja, die kennt er schon.
Jetzt wollen wir die aber auch hören. Am 5. Mai 1997 haben Robert Enke und Marco Villa ihren Dienst angetreten. Die beiden waren da 20 bzw. 19 Jahre alt und junge Profis bei Borussia Mönchengladbach.
Wir waren in einem Achterzimmer, glaube ich, damals. Wir waren in Doppelbetten. Das ist halt, ja, das ist Bundeswehr. Also das war jetzt nicht, dass wir waren dann vielleicht schönere Hotels gewohnt. Wir waren anderes Essen gewohnt. Wir waren auch andere Klamotten gewohnt und waren dann der Funker Enke und Funker Villa und mussten uns dort komplett nochmal neu sortieren und einordnen und neue Erfahrungen machen.
Und die beiden haben eine Menge erlebt.
Robby hatte sich einen Abend oder einen Nachmittag falsch angezogen. Wir sind sehr früh aufgestanden. Ich glaube, um 6 Uhr war Antreten. Also du musstest irgendwann um 5 Uhr aufstehen. Hat es dann um 4 Uhr oder was Dienstschluss. Dann sind wir irgendwann was essen gegangen. Dann hat er sein Schiffchen, das ist diese Kappe, die du dann beim Bund anhast, die hatte er vergessen, und die Koppel. So nennt sich das, glaube ich. Das ist dieser Gürtel, den man sich um die Hüfte dann halt schnallt. Der hat er nicht an, und dann wurde er von einem der Oberfeldwebel oder was, wurde er gerufen, und dann wurde ihm gesagt, wie er sich denn anziehen würde. Und dann sagte er, wie alle. Und dann hat er irgendwann gesehen, wir haben es beide aber nicht mitbekommen, dass er halt sich nicht regelkonform angezogen hat, und da musste er damals, glaube ich, einen Aufsatz schreiben über 4, 6 oder 8 Seiten, und den habe ich damals gelesen. Da habe ich gesagt, also an ihm ist ein Dichter eigentlich verloren gegangen, Journalist und nicht ein Fußballer. Das hätte ich nie so in Worte fassen können, wie er es damals geschrieben hat.
Und einmal waren die beiden und andere mit einem Zelt unterwegs.
Dann hat er jemanden unglücklicherweise waren wir irgendwo im Biwak über 3 Nächte und hat ihm zu spät, es war wie so ein Spiel, wir mussten halt sagen, wir sind halt im Krieg, wir befinden uns im Krieg, und er musste der Gegenpartei dann sagen, er soll sich jetzt mal stellen und das Gewehr wegwerfen, und hat das halt nicht gemacht, und dann hat Robby mit diesem Platzpatron direkt auf ihn geschossen und ihn abgeknallt, und dieser eigentliche Zeitsoldat ist dann weggesprungen und ist so blöd aufgekommen, dass er sich das Kreuzband gerissen hat. Und anstatt dann 2 oder 4 Jahre Zeitsoldat zu sein, war er dann untauglich und konnte am nächsten Tag wieder nach Hause. Ja, also da hatte er einen Zeitsoldaten auf dem Gewissen. Ja, genau.
Und Robert Enke, war der dann eingeschüchtert, wenn so der Oberbefehlshaber mit ihm schimpft, oder hat er dann 2 Sekunden später auch drüber lachen können?
Nee, eigentlich war er genervt davon. Er war eigentlich genervt. Und da war dann irgendwann, mussten wir immer durchzählen. Und bei der Bundeswehr darfst du nicht 2 sagen, weil 2 und 3 sich sehr ähnlich anhört. Da musst du ja 2 sagen. Und dann waren es 21, 22, 23. Und Robby war an 22. Stelle und hat es nicht gebacken bekommen, 22 zu sagen, und hat immer 22 gesagt. Und jedes Mal mussten wir wieder von vorne anfangen zu zählen, und das hat ewig gedauert. Und er hat halt einen Riesenanpfiff bekommen und stand halt nur neben mir und sagte, mein Gott, was verdient der, was verdient ich, was verdient der, was verdient ich. Also es war eine Sache, die jetzt etwas überheblich klingt, war es überhaupt nicht, war überhaupt nicht so gemeint. Er wollte halt einfach das Ganze nur ein bisschen belustigen. Und das sind so die Sachen, die mir spontan einfallen zur Bundeswehr.
Die auch nochmal einiges über Robert Enke aussagen. Ein sehr humorvoller, liebenswerter, großzügiger Mensch. Das haben mir viele über ihn gesagt. Der nur 32 Jahre alt wurde, aber in vielen Herzen bis heute lebt.
Robert Enke. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Ich bin Moritz Kasserlet. Redaktion: Martin Seidemann, Holger Gersker und Thomas Ziegler. Produktion: Jonas Teichmann und Michael Voddo. Ganz herzlichen Dank an Doreen Strasters für die große Unterstützung, an Katrin Jakob, Johanna Leuschen, Lena Maria Reers und Tim Osing. Und an Henning Rütten, der vor 5 Jahren schon einen tollen Film gemacht hat, der heißt Robert Enke, auch Helden haben Depressionen. Den findet ihr in der ARD Mediathek.